Ja, geschätzte Freunde Alapa, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ketaba Session. Wir wären jetzt bei Absatz 167. Frage wäre, sollen wir tatsächlich noch mal über die ein, zwei verborgene Worte sprechen oder hat sich das eigentlich jetzt in dem Rahmen geklärt dann für die Freunde?
Für mich hat es sich tatsächlich geklärt. Das war ja ursprünglich meine Frage. Und manchmal, wenn ich so intensiv am Lesen bin, dann bin ich manchmal in so einem Tunnel und kriege das große Ganze dann irgendwie nicht mehr sortiert. Aber jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg.
Okay, vielleicht einfach mit einem Satz das zu sagen, weil ich meine, das dient ja auch all dem, was wir generell also vom Geist des Kitabach, das ja mitbekommen, wo es ja tatsächlich um die bedingungslose Führung Gottes für die Menschheit geht, aufgrund seiner bedingungslosen Liebe für uns. Also man muss vielleicht einfach nur zusammenfassen, Abdu'l-Bahá vergleicht ja das Prinzip von der Liebe Gottes durch dieses phänomenologische Phänomen der Sonne, dass die Sonne scheint und gar keinen Unterschied macht, ob jemand gut war, schlecht war, arm ist, reich ist, wo er lebt und dergleichen. Also jeder bekommt von der Sonne Anteil für seine Existenz. Und die Zuwendung zur Sonne bedingt nicht, dass eben das Licht der Sonne für uns alle scheint. Aber natürlich ziehen wir größeren Nutzen daraus, wenn wir verstehen, was die Sonne ausmacht und was unsere Beziehung zur Sonne ausmacht. Und so ist es mit der Liebe Gottes. Sie ist bedingungslos da und hält die Existenz des Universums zusammen. Und natürlich ist die Zuwendung zur Liebe Gottes der Grund und die Vorbedingung dafür, dass wir unsere existenzielle, den existenziellen Zweck von uns, unsere menschlich-ontologische Funktionalität erfüllen können. Also es ist eine Bedingung dafür, aber die Bedingung oder die Bedingung selbst schließt nicht das Prinzip der Bedingungslosigkeit der Liebe als Essenz aus. Die Bedingung für das Wachstum von uns und dass wir unseren Zweck erfüllen als existenzielles Phänomen schließt nicht aus, dass Gottes Liebe ein allumfassendes, bedingungsloses Prinzip ist. Soweit dazu, dann kommen wir zu Absatz 167 und ja, werden dann hoffentlich einige spannende Gedanken dazu teilen.
Absatz 167. Nehmt euch in Acht, dass kein Name euch fernhalte von ihm, dem Besitzer aller Namen, oder ein Wort euch ausschließe von dem Gedenken Gottes, diesem Quell der Weisheit unter euch. Wendet euch Gott zu und suchet seinen Schutz, o Schar der Geistlichen, und macht euch nicht selbst zum Schleier zwischen mir und meinen Geschöpfen. So ermahnt euch euer Herr und befiehlt euch, gerecht zu sein, damit eure Werke nicht zunichte werden und ihr dessen nicht gewahr seid. Wer diese Sache leugnet, sollte der in der ganzen Schöpfung eine andere Wahrheit vertreten können. Nein, bei ihm, dem Gestalter des Weltalls. Und doch sind die Menschen in offenkundige Schleier gehüllt. Sprich, durch diese Sache ist die Sonne des Zeugnisses aufgegangen und das Licht des Beweises hat seine Strahlen auf alle ergossen, die auf Erden wohnen. Fürchtet Gott, o ihr Einsichtigen, und gehört nicht zu denen, die nicht an mich glauben. Habt Acht, dass das Wort Prophet euch nicht von dieser größten Verkündigung abhalte oder der Begriff Statthalterschaft euch aussperre von der alle Welten überschattenden Souveränität dessen, der Gottes Statthalter ist. Jeder Name wurde durch sein Wort erschaffen und jede Sache hängt von seiner unwiderstehlichen, seiner machtvollen, wundersamen Sache ab. Sprich, dies ist der Tag Gottes, der Tag, der nur seiner gedacht werden soll, des allmächtigen Beschützers aller Welten. Dies ist die Sache, die euren Aberglauben und all eure Götzenbilder erbeben ließ. Dann gibt es Erläuterungen dazu, zwei Erläuterungen. Habt Acht, dass das Wort Prophet euch nicht von dieser größten Verkündigung abhalte. Baha'u'llah warnt die Einsichtigen, sich durch ihre Schriftinterpretationen nicht von der Anerkennung der Manifestation Gottes abhalten zu lassen. In allen Religionen neigen die Gläubigen aus Treue gegenüber dem Stifter dazu, in seiner Offenbarung das letztgültige Wort Gottes zu sehen und die Möglichkeit weiterer Propheten auszuschließen. Dies war so im Judentum, im Christentum und im Islam. Bahá'u'lláh verwirft dieses Konzept der Endgültigkeit der Offenbarung sowohl bei den Offenbarungsreligionen der Vergangenheit als auch bei seiner eigenen. Über die Muslime schreibt er im Kitab Iran, dass das Volk des Koran sich durch das Wort Siegel der Propheten die Augen verschleiern, den Blick trüben ließ und sich dadurch der Gnade all seiner mannigfachen Gaben beraubte. Er bestätigt, dass diese Worte eine schmerzliche Prüfung für die ganze Menschheit sind und beklagt das Schicksal jener, die an diesen Worten kleben und nicht an ihn glauben, der ihr wahrer Offenbarer ist. Der Bab äußert sich zum Thema, zum selben Thema, wenn er warnt: Lasst euch nicht durch Namen wie durch einen Schleier trennen von ihm, dem Herrn aller Namen, nicht einmal durch den Namen Prophet, denn auch dieser ist nur ein Geschöpf seines Wortes. Dann gibt es noch eine andere Erläuterung zu, oder der Begriff Statthalterschaft euch aussperre von der Souveränität dessen, der Gottes Statthalter ist. Das hier mit Statthalterschaft übersetzte Wort heißt im arabischen Ursprungstext Velaya. Der Begriff hat eine weit gespannte Bedeutung, unter anderem Statthalterschaft, Hütertum, Schutzherrschaft und Nachfolge. Es wird für Gott selbst seine Manifestation oder die ernannten Nachfolger einer Manifestation Gottes verwendet. In dem Akdas-Vers warnt Bahá'u'lláh davor, durch solche Begriffe gegenüber der Souveränität der neuen göttlichen Manifestation des wahren Statthalters Gottes blind zu sein.
Ja, vielen Dank, Emmat, für das Rezitieren. Und wenn es uns Gedanken gibt von den Freunden, dann hoffe ich, dass die Freunde auch teilen. Gibt es dazu schon Fragen oder dergleichen? Oder schauen wir uns das erstmal nochmal vertiefter an und vielleicht ergeben sich ja dann Gedanken und Fragen noch dazu, ja? Der Absatz ist sehr, 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 sehr mächtig. Die Freunde haben es schon vernommen, vom Wortlaut des Absatzes schon. Ja, dieser sehr mächtige, geheiligte Abschnitt wirklich warnt, also wie wir gehört haben, davor, sich nicht durch die Schriftinterpretation von den Gelehrten eben von der Anerkennung dieser größten Offenbarung abhalten zu lassen. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, der Absatz steckt ja auch jetzt in, steht in derselben Logik wie der Absatz davor, wo ja ein Beispiel genannt wird für die Geistlichkeit mit diesem Sheikh Mohammed Hassan, der es nicht geschafft hat, sich der neuen Wahrheit zuzuwenden. Und das nimmt Bahá'u'lláh als ein exemplarisches Motiv, um dann hier weiter auszuführen, inwiefern die Geistlichkeit und deren brüchige Interpretation der Schrift zur Ursache dafür wurde, dass eben die Menschen, die Massen der Menschen dann eben in die Irre gegangen sind. Ja, also es baut nahtlos auf dem vorangegangenen Absatz auf, wird hier allerdings genereller in der Ausdrucksform und das schauen wir uns jetzt etwas näher an. Die Anhänger früherer Religionen, haben wir schon gehört, verstanden ihre Schrift, ihre heilige Schrift und auch ihre Offenbarung als die letzte. Und wir haben jetzt auch eben schon vernommen, dass es so war, dass die Geistlichen im Islam den Koranvers vom Siegel der Propheten aus Sure 33, Vers 40 dahingehend deuteten, dass sie das Kommen einer weiteren Offenbarung für unmöglich hielten und die Sendung Mohammeds eben als endgültig verklärten. Und das Interessante ist, weil hier auch jetzt Begriffe wie Prophet oder dergleichen vorkommen, der Begriff selbst in diesem Siegelvers lautet, dass Mohammed das Siegel der Propheten ist. Also, Makana Mohammeden Abu Ahadin min Rijalikum velakan Rasulullah wa Khatamul Anbiya. Dies Khatamul Anbiya oder Khatamul Nabin ist sozusagen bedeutet, dass er das Siegel der Propheten ist, was ein theologisch spezifischer Terminus eigentlich bedeutet. Und zwar, nämlich gibt es die Unterscheidung im Koran zwischen zwei Formen von Offenbarern. Einmal die sogenannten Gesandten, die als Rasul bezeichnet werden, und dann eben die Propheten, die als Nabi bezeichnet werden. Das ist den Freunden mittlerweile bewusst, weil wir schon häufig darüber gesprochen haben, aber hier nur mal vollständigkeitshalber. Und Mohammed selber, wenn man sich zum Islam bekennt, wird beschrieben als Rasulullah. Das ist auch sein Titel generell, der Gesandte Gottes. Und wenn man die Shahada sagt, also wenn man sein Bekenntnis abgibt, um im Moslem zu werden, sagt man, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, nicht Nabiullah. Ja, Rasulullah. Also es scheint offensichtlich eine größere Bedeutung inne zu haben als der Begriff Nabi. Darüber hinaus gibt es einen Vers auch in der Sura 18 des Koran, wo auch unterschieden wird zwischen Moses und Aaron, wo gesagt wird, dass Moses ein Rasul war und Gott ihm als Unterstützung Aaron als Nabi gab. Und offensichtlich ist wichtig in der Geschichte des Judentums Moses, nicht Aaron. Also die überwiegende Bedeutung kommt tatsächlich Aaron zu. Und dementsprechend, überwiegende Bedeutung kommt Moses zu offensichtlich als Stifter der Offenbarung, als der Offenbarer des Buches Gottes. So in diesem Zusammenhang ist also Rasul einfach wichtiger als Nabi. Und es ist auch interessant, dass tatsächlich in diesem Zusammenhang es heißt, dass Mohammed das Siegel der Nabi ist, nicht Siegel der Rasul. Aber unabhängig davon, weil es gibt tatsächlich einen Vers von Baha'u'llah in seinen Schriften, wo er sagt, und wenn es auch sogar heißen würde, also wir aber häufig benutzen das als einen Griff, als eine Technik in der Lehrarbeit zu sagen, es ist Siegel der Nabi, nicht Rasul. Rasul ist ein eigenständiger Begründer einer Religion. Nabi ist sozusagen ein Prophet, der die Sache des vorangegangenen Offenbarers, des Gesandten fortführt. Zum Beispiel ist Daniel oder sind Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so, die sind alle in der Bibel, in der Tora, Nabi. Aber Moses, der Begründer der Offenbarung, weil Rasul und der Koran gibt dann diesen Titel nur nächst nach Moses, Jesus, der sozusagen wieder ein Gesandter war, weil er ein eigenständiges Offenbarungssystem brachte. So, dem im Zusammenhang sagen wir häufig, Nabi ist geringfügiger als Rasul und daher ist das das Siegel der Nabi, nicht Siegel der Rasul. Aber Baha'u'llah sagt, auch wenn da Rasul stehen würde, würde das immer noch nicht ausschließen, was sein Anspruch ist. Und zwar, dass er den Tag der Begegnung mit Gott erfüllt. Dass er erfüllt, was der Koran vorhersagt in der zweiten Sure, wenn es heißt, dass erwarten sie etwas anderes als einen Tag, an dem Gott auf den Wolken herabsteigt und mit ihm die Engel. Oder Sure 13, Vers 2, dass sie Gott gewiss an einem Tag sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Also der Anspruch Baha'u'llahs ist schon bereits ein ganz anderer. Wir haben darüber in Tambach bei der Kitabe-Iran-Vertiefung auch schon gesprochen gehabt. Auch über das ganze Konzept, dass eh alle Manifestationen eine Wirklichkeit sind, haben über Raum und Zeit gesprochen, alles, was darüber hinausgeht, kennt keine Quantität und Endlichkeit und dann ist der Geist aller Offenbarer eine absolute Wirklichkeit und sie alle sind Träger derselben Eigenschaften oder dergleichen. Das ist uns jetzt bewusst. Ich wollte hier an dieser Stelle nur nochmal technisch was zu dem Begriff Prophet sagen und jetzt schauen wir uns mal schnell an, was Shahab zu sagen hat, bevor wir weitermachen.
Wie ist deine oder wie ist eure Erfahrung im Lehrgespräch mit Muslimen, aber vor allem auch mit Schiiten, wenn man diesen Vers aus der Sure, der 33, Vers 14, rausholt? Also sagen die nicht, die sagen ja auf der einen Seite, okay, es ist irgendwie der letzte Prophet, aber auf der anderen Seite glauben die auch an den Qaim oder an den Weißen, der jetzt kommen wird. Was sagen die selber dazu? Oder wie, ja.
Ja, das ist interessant, dass du es hervorhebst. Das ist ja ein gravierender Widerspruch in deren Theologie. Der gravierende Widerspruch ist tatsächlich, dass sie die Erwartung haben, dass im nach Mohammed selbst ein Verheißener kommen muss. Weil du sagst, Schiiten oder Sunniten, wir haben jetzt wahrscheinlich weniger Erfahrung mit Schiiten, weil die ja eher eine geringfügige Minderheit sind. Aber das Prinzip, sagen wir einfach mal Moslem, alle warten ja darauf, dass es eben noch zwei Verheißene gibt, die jetzt im Mainstream-Islam halt tatsächlich dann Isa sind und vorher Mehdi oder wie du halt richtig gesagt hast, bei den Schiiten zum Beispiel der Ra'im und danach die Wiederkunft von Hussein. Aber wenn wir jetzt über Christus reden, der jetzt im Islam einfach dann als Name dann einfach Mainstream populärer ist als Titel für den Verheißenen. Das ist ja, was zum Beispiel Misa Abul Fazail hervorgehoben hatte, auch im Kitab Abul Fadail in seiner Apologie. Und so, das ist ja ein Widerspruch. Es ist einerseits, wie er sagen, das ist eine Endgültigkeitslehre und nach Mohammed kommt keine weitere Offenbarung, dann aber erwartet wird, dass Mehdi und Isa kommen. Und das Spannende ist, dass Mehdi oder auch bei den Schiiten Ra'im supernatural abilities haben, die nicht mal Mohammed hatte. Also das ist ja das Krasse, das Abstrakte, dass einerseits der Verheißene in der Lage sein soll, übernatürliche Qualitäten inne zu haben und auch Dinge zu vollbringen, die völlig jenseits von allem stehen, was bisher in der Offenbarungsgeschichte passiert ist. Aber andererseits sagen sie dann, er ist halt eben tatsächlich nur, er ist tatsächlich dann dementsprechend nur ein Prophet, in dem Sinne von, dass er nur die Offenbarung des Islam weiterführt, kein neues Buch nach dem Islam bringt, aber verstehe nicht, dass das ja deren eigene grundsätzlichen Interpretation vom Vers 33, 40 ja widerspricht, dass Mohammed ja das Siegel der Nabi ist. Also, sie sagen ja generell, kommt gar nichts, aber jetzt müssen sie begründen, dass ja irgendwas kommt, aber sagen dann, es ist kleiner als Mohammed. Mehdi ist nur ein Assistent, er ist ein Nabi, aber ihr sagt doch Siegel der Nabi. Also, das heißt, diese grundsätzliche, das, was du richtig sagst, zeigt ja, dass das einfach absurd ist, diese Interpretation, dass überhaupt die Herangehensweise daran gar keinen Sinn macht und wir ganz viel die Logik verabschieden müssen, ganz viel die Logik in der Moschee irgendwo ganz nach hinten verbannen müssen, irgendwo da, wo man die Schuhe auszieht, irgendwo da, wo man die Jacken aufhängt, um dann irgendwie noch für uns ein bisschen Theologie zu spielen, ja, damit das irgendwie, was wir a priori aufrechterhalten wollen, nämlich die Vorstellung, dass Mohammed der letzte und beste Prophet ist, um das aufrechtzuerhalten, was a priori unsere Hypothese ist, müssen wir jetzt alle anderen da Sachen, die nicht damit übereinstimmen, irgendwie dann negieren. Und das ist dann halt so, Grund, ich habe es einmal gesagt, das ist im Grunde wie Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien arbeiten so, Shahab. Im Endeffekt hat man von vornherein eine Annahme, die will man nicht ändern. Und jetzt muss man alles, was aus einer anderen Perspektive auf die Sache betrachtet, irgendwie diese Vorstellung von uns in Frage stellen würde, weil diese Vorstellung steht und fällt damit, dass ich das subjektiv für mich als richtig empfinde. Jede andere externe, objektive Sichtweise, Beobachtung, Expertise stellt das in Frage. Jetzt muss sich das alles irgendwie als falsch erklären. Das machen die Muslime, indem sie sagen, wenn das nicht übereinstimmt mit Argumenten, die wir jetzt aus der Bibel holen, die Bibel ist gefälscht, Tora ist gefälscht, um sich sicher zu machen jetzt in der Argumentation, dann muss man einfach erfinden, ja, warum hat Gott dann nur mit Mohammed das jetzt zu Ende gebracht, nicht mit einem anderen Offenbarer? Warum damals in Arabien, wo die Leute so primitiv waren, warum nicht heute? Ja, weil früher wurden die Schriften immer gefälscht, jetzt war das das erste Mal, dass das Buch original ist. Jetzt, deswegen ist es das Beste und deswegen braucht es nichts Neues mehr. Alle anderen Konzepte dann, sozialer Fortschritt und dergleichen, die Welt, wissenschaftliche Fragen, werden nun alle ausgeklammert. Dann diese ganze Geschichte mit Juden, Christen, da kann man gar kein Argument holen, ist eh falsch. Dann kommt halt diese Geschichte mit, dass man auch keine neue Offenbarung braucht, weil das Buch abgeschlossen ist. Andererseits gibt es die Verheißung, dass zwei Verheißene kommen. Jetzt muss man das irgendwie da reinbiegen. Und das ist dann halt, das zeigt einfach, ich habe schon viel zu lange darüber geredet, es zeigt einfach nur die Absurdität in der Interpretation von der Endgültigkeit, ja? Und deswegen, Bahá'u'lláhs Ansatz ist ja, wir wissen das schon, aber ich sag's nochmal, ist ja im Endeffekt, dass Mohammed der letzte Prophet war, der letzte Gesandte war, er war der Letzte, der angekündigt hat, eben, dass der Verheißene kommt. Der Letzte, egal wie, Gesandte, Prophet, Repräsentant, was du willst, er war der Letzte in einer Reihe von Erscheinungen, die angekündigt haben, dass dieser Verheißene kommt, der dann mit Absicht auch gar nicht mehr das Wort Prophet und Gesandter benutzt. Bab und Bahá'u'lláh benutzen wirklich selten, fast gar nicht, auf sich übertragen, also nee, wirklich überhaupt nicht, den Titel Prophet oder Gesandter, ja? Das heißt, im Endeffekt, um einerseits darzustellen, ja, einfach richtigkeitshalber, dass das eine größere Offenbarung ist, dass es das ist, auf das alle gewartet haben. Darüber hinaus, weil auch Bahá'u'lláh mit diesen Spitzfindigkeiten brechen will. Ihr nennt es Statthalter, nennt es Prophet, Gesandte. Jetzt stand da bei Siegel im Arabischen. Das ist ja noch absurder, Schahab. Das Wort für Letzter müsste zum Beispiel ein Apostroph haben über den Buchstaben, wo das steht. Zum Beispiel unten oder oben, um eine bestimmte Bedeutung zu haben, als Siegel oder Letzter. Und jetzt diese Spitzfindigkeit, das können wir natürlich als Argument bringen. Ja, das Apostroph ist so, dass es Siegel heißt. Es heißt nicht Letzter tatsächlich, so wie es die Muslime lesen. Es heißt nicht Letzter. Aber diese Sachen sind für Bahá'u'lláh gar nicht relevant, dass wir das jetzt abhängig machen von Syntax, Sprache, ein Buchstabe so, ein Wort so. Er sagt, die Worte sind eh durch menschliche Sprache entstanden und das geistige Konzept steht jenseits dieser Begrifflichkeiten ohnehin. Gott ist nicht Allah, ist weit größer als dieses Wort und Paula oder Mohammed sind nicht Gesandter oder Prophet, sie sind jenseits dieser Begrifflichkeiten. Es sind Konzepte, die wir bemühen, um etwas in Sprache zu fassen, was eigentlich per se außerhalb der Sprache steht. Und das wusste zum Beispiel jemand wie Kant schon sehr genau. Das wussten andere Philosophen sehr genau, wie Platon und Aristoteles, die zum Beispiel sagten, dass Sprache immer eigentlich ein Substitut, eine Referenz, ein arbitrary sign ist, was auf etwas Metaphysisches hinweisen will. Aber das, was dahinter steht, ist größer. Der Bab geht so weit und sagt beispielsweise, wenn das Wort Prophet gar nicht offenbart worden wäre, mal in der Tora oder jetzt hier im Koran, was würden die Menschen überhaupt davon wissen? Was würden sie denn damit überhaupt assoziieren? Wenn er nicht gesagt hätte Himmel und Hölle, was würdet ihr über Himmel und Hölle wissen? Aber jetzt haltet ihr euch an Begriffe und leugnet den, der der Erschöpfer dieser Begriffe war für euch. Und das ist das, was der Bab verurteilt. Das ist das, was Bahá'u'lláh in Frage stellt. Dieses sture Denken, diese sehr dünne Schicht des Verstehens, dass wir nicht begreifen, dass Religion doch gar nicht mit Worten steht und fällt. Es ist das, was dahinter steckt, die Energie der Offenbarung, das Konzept in den Offenbarungsworten oder dergleichen, ja? Und deswegen Bahá'u'lláh lässt das mit Absicht weg. Nennt, der Bab hat ja dann was Neues gebracht, Manifestation Gottes. Mas'hadazur bedeutet basically, diese Erscheinung ist der Avatar, der das Unendliche in die Endlichkeit übersetzt, transkribiert, für euch sichtbar macht. durch phänomenologische Wahrnehmung von euch. Aber im Endeffekt, diese Begriffe sagen nicht so, also dass wir jetzt daran hängen, das sagt der Baha'u'llah, die Menschen hängen an zwei Worten, Khatamul Anbiya, also an diesem Verssiegel der Propheten, und sind damit in Scharen, Milliarden Menschen in die Irre gegangen damit. Und deswegen, hier dieser Vers auch, wo Baha'u'llah eigentlich, er nennt hier historische Punkte, auf die gehen wir jetzt gleich ein, warum spezifisch Prophet oder Velayat oder sowas, aber die größere Message dahinter, das macht uns hier Sharp mit seiner Aussage natürlich offenkundig jetzt, der Absatz geht darum, dass wir Offenbarung nicht an Buchstaben und Kommas und dergleichen messen, sondern versuchen mit dem Geist der Aussage vertraut zu werden, ja? Erika, bitte, ja.
Ich habe den Eindruck, oder es ist so, die wollen sich doch gar nicht ändern oder was Neues hören. Der Wunsch ist gar nicht da, nur Abwehr. Sie wollen sich nicht ändern. Die Grenzen im Interreligiösen werden immer stärker gemacht, damit man sich nicht ändern muss. Sie
Ja,
wollen nicht.
absolut. Absolut. Das ist ja, was im Endeffekt ja seine Heiligkeit der Bab, seine Heiligkeit Baha'u'llah, Abdu'l-Bahá dann immer wieder attestieren, wenn es um den Geist des wahren Suchens geht oder dergleichen. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel das, was Erika richtig sagt, ist ja der Grund, warum Baha'u'llah im Kitab Iran ja auch neben der Argumentation so schlagfertigen apologetischen Argumenten ja sehr viel über die Qualität eines wahren Suchers schreibt. Also, dass wir überhaupt gar nicht über Argumente zu reden brauchen, wenn von vornherein nicht eine Bedingung gegeben ist, und zwar, dass jemand eine Sehnsucht danach hat, in seinem Verständnis von Wahrheit bereichert zu werden. Unabhängig davon, ob dann er bei dem bleibt, was er hatte, oder ob es sich ergänzt. Aber es muss diese Sehnsucht geben, dass man die Horizonte der Wahrheit für sich erschließen will, ja? Dass man eine Sehnsucht, ein tiefes Verlangen danach hat, größere Vereinigung mit der Wahrheit zu finden. All das ist zum Beispiel auch ein Tablett, an sieben Tälern, ein Tal der Suche und Tal der Liebe zum Beispiel Thema und fortlaufend. Also auch an anderen Stellen. Also das heißt, im Endeffekt hat Erika damit richtig pointiert. Der Punkt ist einfach, dass solche und ähnliche Verse dann letzten Endes eine Ursache werden, um den Kanal dann auch zu schließen für jedwede Empfänglichkeit, die dann irgendwie geweckt werden könnte oder dergleichen. Aber weil Erika da ja völlig recht hat, man muss ja dazu sagen, lassen wir die ganzen theologischen Sachen jetzt mit Siegel der Propheten und kein Weg führt zum Herrn, denn durch mich aus der Bibel und so, all die Sachen weg. Es gibt doch genauso auch Atheisten, die doch gar nichts von Religion wissen oder so, und mit denen will man auch über Sinn des Lebens reden, und trotzdem ist da auch eine Art Siegel der Propheten, in Anführungsstrichen, in deren Bewusstsein, was sie nicht dafür sensitiv sein lässt, empfänglich sein lässt, überhaupt darüber nachzudenken, ob es vielleicht etwas mehr, ob es mehr geben könnte in der Welt des Seins als Materie. Das heißt, im Endeffekt hat Erika natürlich recht, es muss diese grundsätzliche Vorbedingung muss gegeben sein, dass man eine Liebe zur Wahrheit hat, und deswegen sagt Baha'u'llah, Wahrhaftigkeit ist der Grundstein aller menschlichen Tugenden, oder ohne Wahrhaftigkeit ist kein Fortschritt in allen Welten Gottes möglich, weil Wahrhaftigkeit, das deutsche Wort ist sehr schön, weil an Wahrheit haften, ja, aber im Sinne des Original dahinter bedeutet tatsächlich Liebe zur Wahrheit. Also Wahrhaftigkeit ist nicht nur, dass man ehrlich ist, das wäre Ehrlichkeit. Wahrhaftigkeit ist die Liebe zur Wahrheit, und das ist die grundsätzliche Vorbedingung dafür, dass unser menschliches Bewusstsein, was auch gleichzusetzen ist mit unserer Seele, überhaupt dann dementsprechend auch sich entfalten kann. So, aber ich meine im Endeffekt, um darauf zurückzukommen, Baha'u'llah enthüllt auch, dass jene Worte, Siegel der Propheten, eine schmerzliche Prüfung für die ganze Menschheit wurden, und beklagt das Schicksal jener, die an diesen Worten verhaftet sind und nicht an den Glauben der Offenbarer dieser Worte war. Schon der Bab mahnte die Menschen diesbezüglich: Lasst euch nicht durch Namen wie durch einen Schleier trennen von ihm, den Herrn aller Namen. Nicht einmal durch den Namen Prophet, denn auch dies ist nur ein Geschöpf seines Wortes, wie wir gerade in der Erläuterung auch schon rezitiert bekommen haben von Emmert. So, über diesen Irrtum der Muslime sagt Baha'u'llah auch im Kitab Iran, dass das Volk des Koran sich durch das Wort Siegel der Propheten die Augen verschleiern, den Blick trüben ließ und sich dadurch der Gnade all seiner mannigfachen Gaben beraubte. Der Gnade all seiner mannigfachen Gaben. Sharp, dann kannst du den Leuten auch auf Social Media sagen, könnt ihr noch so viele Reels und Videos machen und so und über Theologie des Islam reden. Mannigfache Gnaden leider beraubt, weil sie eben sich nicht aufgeschlossen haben für das Prinzip der Offenbarung, wie es sich in jedem Zeitalter aufs Neue der Menschheit dargetan hat. Bei einer genauen Betrachtung der Schriften Baha'u'llahs, das ist sehr interessant, habe ich schon gesagt, fällt tatsächlich dann auch auf, dass Baha'u'llah an keiner Stelle auf den Begriff Prophet verweist. Das muss ich jetzt nochmal an dieser Stelle ausführen. Der Begriff Prophet, aus dem Hebräischen schon häufig gesagt, Nevin, im Arabischen dann übernommen als Nabi, bedeutet jemand, der etwas verkündet, bevor es geschieht. Jemand, der etwas wahrnimmt, bevor es andere wahrnehmen. Also jemand, der etwas sieht, bevor es andere sehen. Alle vergangenen Offenbarer, nochmal zu dem, was Schab gefragt hat und zu dem Thema hier, nochmal für uns. Alle vergangenen Offenbarer Gottes wurden als Propheten betitelt, weil der Hauptzweck, die Funktionalität ihres Wirkens in der Menschheitsgeschichte darin bestand, die Menschen auf das Erscheinen des Herrn, des Kommen Gottes selbst vorzubereiten, auf das Kommen eines Verheißenen, durch den die Welt zur Einheit der Menschheit kommen wird. Das war der Zweck. Jesus war kein kleinerer Prophet, Gott bewahre, als der Bar. Jesus und Mohammed hatten eine Mission, eine andere Funktionalität. Die Funktionalität des Bar war auch andere als Bahá'u'lláhs. Die Funktion Bahá'u'lláhs war es, diese neue Weltordnung für uns zu errichten, die Vorbedingung, den Nährboden gab der Bar. Und die anderen Offenbarer haben jenen Tag angekündigt und die Menschen in Etappen dahingehend erzogen, Träger jener Welt zu sein. Und also jener neuen Offenbarung zu sein. Also hörende und empfindsame Gefäße für die neue Offenbarung des Verheißenen. Da Mohammed dann dementsprechend der letzte Prophet gewesen ist, der die Menschen auf die Begegnung mit Gott vorbereitete, wird er im Koran dementsprechend also auch rechtmäßig als Siegel der Propheten bezeichnet. Dadurch gemahnte er seine Anhänger, dass nunmehr kein weiterer prophetischer Mittler erscheinen werde, der irgendwas ankündigen wird, sondern dass der, welcher nach ihm kommen werde, the very promised one himself sein wird. Der Verheißene selbst werde nach ihm kommen und kein Mittler mehr werde zwischen ihm und dem Verheißenen erscheinen. Das hier mit Statthalterschaft übersetzte Wort im arabischen Ursprungstext, Velaya, wie wir gerade gehört haben, haben wir gehört, be umspannt Bedeutungsebenen wie Statthalterschaft, Hütertum, Nachfolge. Es wird für Gott selbst, haben wir gehört, für seine Manifestation oder die ernannten Nachfolger der Manifestation verwendet. Je nach Kontext halt, ja. Beispielsweise ist Gott der große Hüter, der große Hirte, wie es schon in den Psalmen heißt, der Menschheit, die verglichen werden mit einer Herde, ja. In dem Zusammenhang ist die Manifestation der Hüter des Vermächtnisses Gottes für die Menschen. Und der Nachfolger des Offenbarers ist der Hüter des Vermächtnisses des Offenbarers für die Menschen. Das heißt, dieser Begriff kann je nach Kontext eine Bedeutung haben. Genauso wie der Begriff Manifestation Gottes auch tatsächlich, der sogar für den Menschen selbst benutzt wird in den Schriften Bahá'u'lláhs, ja? Sogar der einzelne Mensch wird als Manifestation Gottes je nach Kontext von Bahá'u'lláh auch bezeichnet. Schraub nochmal schnell.
Sorry, ich finde das
Ja,
Thema
kein Problem.
übertrieben spannend. Ich habe zwei Fragen.
Ja.
Einmal, weil du meintest, mit Jesus war nicht größer, kleiner als der Bab und andersrum, dir beide hingewiesen oder vorbereitet auf Baha'u'llah. Und Mohammed ist der Letzte, aber nach Mohammed kam dann quasi der Bab. Wie ist das zu deuten? Die andere Frage ist, auch so ein bisschen vielleicht so ein Knoten im Kopf oder bei den Muslimen. Auf der einen Seite sagen die letzter Prophet oder Siegel der Propheten und auf der anderen Seite. Was haben die überhaupt für ein Verständnis von einem Propheten? Also Prophetenverständnis. Also ist das nicht so, hast du nicht an einer Stelle auch gesagt, dass quasi die einfach Mohammed sehen als jemand, der eine Eingebung hatte und quasi ein Mensch ist? Also wie steht das zueinander?
Ja, sehr gut, vielen Dank. Also zum einen mit der Geschichte mit seiner Heiligkeit im Bab. Also die Muslime, wie alle Religionen der Vergangenheit, warten auf zwei verheißene Gestalten. Für uns ist der Bab zwar Vorläufer Bahá'u'lláhs, weil die Intensität der Offenbarung Bahá'u'lláhs eine Vorbereitung für die Menschheit bedurfte, aber im Endeffekt sind die beiden ja die Verheißenen und dementsprechend ist ja auch der Bab mit der Wiederkunft Christi gleichzusetzen. Alle Daten der Bibel weisen auf das Kommen des Bab und seine Erklärung hin und dergleichen. Und deswegen ist er für uns basically schon der Verheißene, einer der zwei Verheißenen, der Verheißene. Und dementsprechend, ja, war Mohammed im wahrsten Sinne des Wortes der letzte Prophet, weil er eben der Letzte war, der das Kommen des Verheißenen angedeutet hat. Und danach sollte dieser verheißene Tag ein Tag sein, an dem etwas in Dualität passiert und erscheint. Und dementsprechend dann eben sind beide Offenbarer eine Offenbarung und zugleich dann die zwei Verheißenen der Vergangenheit. Du kennst doch vielleicht den Vers aus dem Koran über den jüngsten Tag, wo es heißt, dass zwei Posaunen erschallen werden, aber die zweite Posaune wird so nah an der ersten erschallen, dass es für die Menschen klingen wird, als ob es ein Schall gewesen wäre, ein Echo. Das heißt, in dem Schall der ersten Posaune und des Echos noch zu hören, kommt schon der nächste Schall, sodass die Menschen gar nicht verstehen, waren es zwei Posaunenschüsse oder eine, ja, was natürlich sehr gut die Idee wiedergibt, dass der Bab und Bahá'u'lláh eine Offenbarung sind und auch damals auch die frühen Adressaten gar nicht wussten, sind es zwei verschiedene Religionen? Ist das eine Offenbarung? Was ist das? Sind das immer noch Babi? Sind das Bahá'í? Und wie? Und weil die einfach so, weil es so nahtlos aneinander ging und für die Bahá'í ja im Endeffekt ja immer noch die Offenbarung des Bab ja niemals wirklich abgeschlossen ist und in die Offenbarung Bahá'u'lláhs weiterwirkt. Und zu der anderen Frage, mit dem, wie ein Prophet gedeutet wird, ja, also die Muslime gehen davon aus, dass eigentlich Mohammed im Endeffekt ein Mensch gewesen ist, der auch zu Fehlern geneigt hat, also Gott bewahre, und der halt tatsächlich dann dementsprechend, weil er von Gott erwählt wurde zur Eingebung und zur Prophetie, dann dementsprechend zu dieser Stufe aufgestiegen ist. Aber seine Worte selbst sind zum Beispiel menschliche Worte und nur das, was sozusagen Gabriel ihm eingibt, zählt als Wort Gottes und das alleine ist entscheidend. Und Mohammed selbst hat eine als Prophet eine untergeordnete Rolle, wie wir als Baha'i das sonst verstehen würden, weil um das auch zu demonstrieren, haben auch die Muslime zum Beispiel geben beispielsweise Geburtstag und Biografie Mohammeds eine eher einen Wert so eher am Rande stehend und tatsächlich wichtiger für sie ist tatsächlich dann eben diese ganze Geschichte, die mit in der Interaktion von Gabriel und Mohammed geschieht. Und für die Baha'i ist das natürlich so, dass der Offenbarer von seiner wahren Stufe als Offenbarer niemals zu trennen ist, auch sein menschliches Gefäß nicht. Die Sonne und das Licht sind nicht voneinander zu trennen. Es ist eine inhärente Wirklichkeit, die erst der Sonne als solche auch Bedeutung verleiht. Und dementsprechend ist das schon unterschiedlich. Also darüber hatten wir auch damals in Tambach gesprochen. Und das ist, was Bahá'u'lláh ja macht. Intensiv erklärt er ja an einer Stelle, ich hoffe, ihr erinnert euch, das war das Argument von Bahá'u'lláh, der meisterhaft darstellen wollte, dass eigentlich Offenbarer alle eins sind, da fängt er erstmal an, darüber zu reden, was ist Gott. Und das ist im zweiten Kapitel von Kitab Iran, ziemlich am Anfang. Und dann erklärt er, dass Gott eigentlich jenseits unserer Vorstellung ist und erklärt dann diese Sache, dass er über Raum und Zeit entrückt ist, wir nur in Raum und Zeit Wirklichkeit wahrnehmen können. Was wir wahrnehmen, sind diese Eigenschaften, die wir Gott zuschreiben, also der Vollkommenheit zuschreiben. Aber diese werden durch eine Schnittstelle in dieser Welt des Seins offenbar und spricht dann über diese Schnittstelle, nennt da auch den Begriff des Urwillens, ohne jetzt näher auf den Begriff einzugehen, aber der Begriff des Urwillens wird dort genutzt und dann sagt Bahá'u'lláh, dass dadurch eben diese Eigenschaften der Vollkommenheit von uns sichtbar werden. Schreibt auch, dass der Mensch selbst diese Stufe hat, dann zu diesen Namen aufzusteigen und dass alles in der Welt des Seins diese Namen widerspiegelt, aber dass sie am allerstärksten in den Offenbarern wiederzufinden sind, die diese Schnittstelle darstellen und dann erklärt er ja, wenn alle Offenbarer dementsprechend wenn diese Schnittstelle eben diese Funktion als Offenbarer, als Vermittler einnimmt, dann muss sie entweder alle Eigenschaften innehaben, die wir dem Gott zuschreiben, oder eben, wenn sie eine ermangelt, dann wäre sie nicht wirklich ein Offenbarer. Und wenn ein Offenbarer also all diese Eigenschaften hat und jemand anderes auch beansprucht, ein Offenbarer zu sein, wird er ja daran gemessen, ob er diese Eigenschaften hatte, ja oder nein. Wenn er ein Offenbarer ist, dann hat er dieselben Eigenschaften, die alle Offenbarer alle gleichsam haben. Und dementsprechend begründet er damit das Prinzip von der Einheit der Gottesoffenbarer. Erinnert euch, das war in Tambach, Tag 2, 3 oder so hatten wir drüber geredet. Und dann sind also alle Offenbarer entweder einer oder wenn jemand irgendeine Eigenschaft nicht hatte, die der andere hatte, dann war der andere kein Offenbarer. Also gibt es kein besser und schlechter unter den Offenbarern. Das meinte ich auch nochmal, dass Jesus nicht geringer ist als Bahá'u'lláh, um das nochmal klarzustellen. Weil entweder er war ein Offenbarer, weil er dieser Mittler war, der Urwille, dann hat er alle Eigenschaften, um überhaupt solcher zu sein. Oder aber, wenn er eine Eigenschaft nicht hatte, dann war er sowieso nicht to begin with kein Prophet, über den wir jetzt reden müssen. Wie gut war er? Wo ist er einzuordnen in der Tierliste und so weiter? Dann war er einfach keiner. Also dementsprechend gibt es keine Debatte über Superiorität. Alle Offenbarer sind dementsprechend eins, eine absolute Wirklichkeit. Und nur durch diese Eigenschaften sind sie dann Offenbarer. Und das widerlegt natürlich dann auch ein bisschen so diese naive Vorstellung, menschlich gemachte Vorstellung, dass halt eben tatsächlich Mohammed nur ein Mensch gewesen ist, der dann zufälligerweise Impulse an Offenbarungen erfuhr, aber auch zu Fehlern in der Lage gewesen wäre, ja. All die menschliche Biografie ist eher ein Schein. Das ist eher so, wie halt die Gesellschaft ist, der Offenbarer adaptiert sich an die Identität und an das kollektive Bewusstsein der Menschen. Es ist das, was Abdu'l-Bahá beschrieben hatte mit dem Schläfer. Wenn er wach ist, ist er und schläft, ist er dieselbe Person. Aber wenn sie schläft, dann verändert sie nichts in ihrem Umfeld und fügt sich halt im Umfeld. Aber wenn sie dann wach ist, beginnt sie aktiv eben schöpferisch zu wirken. Das heißt basically, jetzt ein Beispiel von dem, ein Mann, der schläft jetzt im Zimmer und wacht dann auf, dann beginnt er auch den Raum zu verändern. Etwas, was er vorher gar nicht machen kann, wenn er schläft. Aber nun gehen Rollladen hoch, Sachen werden umgestellt und dergleichen. Und das ist dann das schöpferische Wirken des Offenbarers als aktiver Offenbarer. Ja, das heißt also im Endeffekt, Schaub, du musst sehr, sehr dankbar sein. Nach dieser Vertiefung, das allererste ist nicht, dass Elke diese Aufnahme speichert, sondern dass Schahab sich niederwirft und einfach preist und glücklich ist und frohlockt, dass diese Offenbarung solch tiefe Dimensionen innehat, die für uns alle diese ernannten Knoten aufschließen und für uns Bedeutungsebenen klar machen, die mit der Logik übereinstimmen, unser Maßstab an Logik bis heute noch übertreffen und dementsprechend uns einladen zu einem neuen Bewusstsein um Wahrheit. Ja, in diesem Vers des Kitab das warnt Bahá'u'lláh davor, also sich durch solche Begriffe wie Velayat, Statthalter, also oder Prophet eben vor Gott als blind zu erweisen. Die Mahnung, sich nicht von dem Begriff des Statthalters von diesem Tag Gottes abhalten zu lassen, ist darüber hinaus, jetzt gut aufpassen, Freunde, Emmat komplett festhalten, ist ähnlich im ähnlichen Lichte wie die Mahnung bezüglich des Begriffs Prophet zu verstehen, also Siegel der Prophet, da war es eine Warnung an die Muslime war. Weil ich finde, ich sage euch ganz ehrlich, also ich sage es einfach nur subtil, ich finde, hier ist die Erläuterung Ketabach, das auch leider gar nicht so präzise. Also was heißt präzise? Also sie ist nicht. Sie pointiert den Punkt nicht wirklich hervor, um den es hier wirklich geht beim Begriff Statthalter. Beim Propheten ja, weil es war natürlich eine Mahnung wegen Siegel der Propheten, sich nicht von der neuen Offenbarung abhalten zu lassen. Worum geht es bei Haula bei dem Begriff Velayah ja hier? Und das vermisse ich leider bei der Erläuterung ein bisschen. Weil das ist, wenn Prophet eine Antwort, also eine Mahnung an die Muslime war, beziehungsweise eine Mahnung an uns, dass wir verstehen, ja, die Muslime haben sich wegen so einem Begriff von der neuen Wahrheit abhalten lassen. Worum geht es beim Begriff Velayah ja? Was ist die Referenz? Die Referenz ist hier, ähnlich wie bei Siegel der Propheten, was auch so ein Schleier für die Menschen war, für die neue Wahrheit, ist eine Mahnung an das Volk des Bayan. Weil die davon ausgingen, dass Misa-Yahya das Velayat des Bab innehat. Also er ist Nachfolger, Statthalter, wie immer man auch den Begriff interpretieren wollte. Er war irgendwie nächstgeordnet zum Bab. In charge of authority. Also er hatte diese Zügel der Sache des Bab inne. Und deswegen waren viele Babi davor blind, Bahá'u'lláh anzuerkennen. Und was absurd ist, weil genauso, jetzt die Logik hinter diesem Vers. Und das meine ich, kam mit der Erläuterung nicht so klar, meiner Meinung nach. Vielleicht kam es euch schon so zum Ausdruck. Die Aussage Bahá'u'lláhs ist ja folgende. Er will damit sagen, genauso wie die Muslime gar nicht verstanden haben, worüber sie argumentieren, wie Schahab ja auch richtig jetzt hervorgehoben hat in der Fußnote. Die sagen einerseits Siegel der Propheten, aber Bahá'u'lláhs Anspruch ist doch was ganz anderes. Bahá'u'lláh sagt, ich bin der Verheißene, ich bin die Erscheinung Gottes, ich bin die Begegnung mit Gott. Was kommst du mit Siegel der Propheten jetzt? Das passt doch gar nicht zu dem Anspruch in dieser Gleichung. Genauso wie die Azali, die Babi. Die sagen, Misa-Yahya ist der Statthalter vom Bab und wir halten uns an ihn. Und haben sogar Bahá'u'lláh dann wieder also verworfen, versucht so Abhandlungen gegen ihn zu schreiben. Bahá'u'lláh sagt in Kitab-e Ba'di zum Beispiel ganz deutlich, worüber redet ihr überhaupt? Mir geht es doch gar nicht darum, in der Position der Erscheinung von Misa-Yahya zu sein und seinen Platz mit ihm zu streiten. Mein Anspruch ist doch, dass ich er den Gott offenbaren wird bin. Eine Ebene, die nicht mehr der Bab sich selbst zugeschrieben hatte. Größer als der Bab selbst. Misa-Yahya ist doch, auch wenn der Titel Made Up war und er auch gar nicht Nachfolger des Bab war, Verwalter, Sachwalter, Statthalter. Wenn er das auch war, ist es doch so viel kleiner als das, was der Bab selber war. Bahá'u'lláh hingegen beansprucht, ich bin größer als der Bab. Und was kommst du mir jetzt mit Begriff Statthalter? Das passt doch gar nicht. Und das meint Bahá'u'lláh damit. Wir benutzen als Menschen die falschen Kategorien, die falschen Maßstäbe. Genauso das, was er im Kitab-i-Rahn, das habe ich 5 Tage lang versucht, in Tambach klarzumachen. Genau das, was das Argument, Königsargument von dem Kitab-i-Rahn ist. Der Onkel des Bab kommt mit Fragen über den jüngsten Tag. Und Bahá'u'lláh sagt, deine Fragen sind gut gemeint, aber sie sind nicht genug, um den Anspruch des Bab auf die Probe zu stellen, weil der Bab beansprucht ja der Erklärer der Mysterien des Koran zu sein. Und wenn er es ist, was er behauptet zu sein, dann liegt die Erklärung deiner Fragen in seinem Anspruch. Das heißt, mach deine Fragen weg und schau eher darauf, war der Anspruch des Bab wahr oder nicht. Und woran er den Anspruch erkennen kann, dann bringt Bahá'u'lláh den Vergleich zur Vergangenheit, die konnte man damals einen Offenbarer erkennen. Aber worum es Bahá'u'lláh wirklich geht, und das müssen wir wirklich verstehen, ganz häufig im Ketabach, das ist es nicht nur bloß eine Kritik an der Geistlichkeit. Die Geistlichen sind blind. Schau, die Geistlichen sind blind. Das reicht ja nicht. Irgendwas steckt ja hinter dieser Aussage. Was Bahá'u'lláh damit sagen will, ist, definier Hermeneutik um. Hermeneutik, Erkenntnislehre. Wie sollst du einen Text lesen? Wie sollst du Wahrheit verstehen? Wie bist du in einem Dialog mit der Wahrheit? Wie interagierst du mit der Wahrheit? Und er zeigt an diesen Beispielen einfach auf, dass Leute sich so und so vieler Titel und Ränge gerühmt haben. Und auch so jetzt Statthalter, Prophet sagen und diese Dinge und dann denken, dass sie jetzt Koryphäen von Theologie sind, weil sie das Wort Siegel der Prophetin genannt haben. Muslime wissen nicht mal, wo dieser Vers steckt im Koran. Aber nehmen wir mal an, die würden es jetzt sogar wissen, das ist jetzt keine große Sache. Weil du hältst dich an Dinge, die gar nicht ein Maßstab sind, um das zu messen, worum es im Anspruch per se überhaupt geht. Und das macht Bahá'u'lláh hier klar. Ich komme mit Begriff Sachwalter, Statthalter und Bahá'u'lláh sagt, sein Anspruch to begin with ist viel größer als das, was ihr versucht mit den Begriffen Prophet oder Statthalter jetzt zu messen. jetzt ihn mit Misa Yahya zu vergleichen, als ob es da irgendeinen Vergleich gäbe. Sowieso nicht, also auch in der Biografie nicht und alles nicht. Aber Bahá'u'lláh sagt, der Anspruch ist doch von mir ein ganz anderer als seiner. Ja, und deswegen ist sogar von vornherein die Ausgangslage der Azali sogar schon falsch. Misa Yahya zu einem Leitmotiv zu machen gegen Bahá'u'lláh, Gott bewahre. Die Muslime, Siegel der Propheten und Mohammed zu einem Leitbild zu machen gegen den Anspruch Bahá'u'lláhs. Das funktioniert gar nicht, weil die Ausgangslage ist schon falsch von der Argumentation. Bahá'u'lláh will ja das ja nicht streitig machen. Er sagt ja nicht, Mohammed war nicht der Letzte oder Mohammed war nicht ein herausragender Prophet. Mohammed war nicht der beste Prophet bis dahin. Bahá'u'lláh sagt ja auch nicht, Misa Yahya, also geht es ja gar nicht darum zu sagen, Misa Yahya jetzt wurde vom Bab. Hat ja Gründe gehabt, symbolisch oder nicht, jetzt nicht ernannt historisch, sondern ihm geht es ja darüber hinaus um etwas anderes. Und das hier nennt Bahá'u'lláh als Beispiel, um zu zeigen, dass die Menschen gar nicht de facto wissen, sie gar nicht, worüber sie reden und bringen einfach Argumente. Und das ist das, was Bahá'u'lláh hier attestiert im Absatz davor mit dem geistlichen Sheikh Mohammed Hassan, der 30 Bücher geschrieben hat, Enzyklopädien über den Islam und am Ende gescheitert ist, überhaupt einen richtigen Ansatz an die Wahrheit zu nehmen. Und er nennt das Beispiel dann von diesem. Ja, von diesem Weizensieber, der es dann doch geschafft hat, ohne viel großes akademisches Wissen sich der Wahrheit zuzuwenden. Und auch im nächsten Absatz wird es dann eigentlich mehr oder weniger darum gehen. Das heißt, es geht hier wieder bei Bahá'u'lláh um Erkenntnislehre, um Erbauung von Erkenntnisbewusstsein, ja. Und das ist hier an dieser Stelle meiner Meinung nach entscheidend, ja. Und es muss an dieser Stelle auch nochmal festgehalten werden, dass der Bab im persischen Bayan, jetzt nochmal spezifisch zu diesem Welayat-Ding, damit wir das nochmal auch in der Tiefe aufgeschlossen haben, der Bab hatte im persischen Bayan unmissverständlich erklärt, dass seine Sendung keinen Nachfolger, der Begriff wäre Wasi, keinen Nachfolger im herkömmlichen Sinne haben werde. Dazu ist es wichtig, auch die Bedeutung des Nachfolgers als solchen nochmal zu erläutern. Misa Yahya wurde vom Bab nicht als Wasi, als Nachfolger, sondern vielmehr als nominelles Oberhaupt der Gemeinde eingesetzt, mehr eben als administratives Oberhaupt. Während also das erste eine gewisse geistige Vollmacht bedeuten würde, die Verse des Bab auszulegen oder innere Geheimnisse des Bayan begreifen zu können, ist das zweite mehr eine organisatorische Funktion innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen. Das erste also wäre im Sinne, wäre so im klassischen Sinne mit dem Amt des Nabi im Alten Testament oder der heiligen Imame in der schiitischen Tradition eben zu vergleichen. Jetzt nicht ein Imam so irgendwo hinter McDonald's oder so in Wiesbaden, sondern ich meine die Imame, diese aus dem Hause des Propheten Mohammed. Ja. Eine solche Stellung im Schloss der Bab in seiner Sendung dann unmissverständlich aus. Der Grund eben hierfür lag in der kurzen Zeitspanne seiner Sendung. Also gerade weil ja der Bab wollte, dass die Babi verstehen, diese Sendung ist wirklich kurz und der Verheißene wird kommen. Deswegen schloss er es auch aus, irgend so etwas Komplexes wie eine Nachfolgerschaft darzulegen. War eben weil der Nachfolger seiner Sendung ist der nächste Offenbarer. Er braucht keine Nachfolger. Es ist so nah beieinander. Und außerdem wusste der Bab ja natürlich, dass Bahá'u'lláh jetzt already schon ein Teil der Gemeinde ist, dass es gar keinen Nachfolger im herkömmlichen Sinne brauchte. Das wird so nahtlos in die nächste Offenbarung übergehen, innerhalb von wenigen Jahren, dass der nächste Offenbarer, also er den Gott offenbaren wird, Manius Sorolla, wird der Nachfolger des Bab sein. Im Sinne von, er folgt seiner Sache nach. Und dazu gab es auch einen interessanten Hadith, weil Schahab ist heute sehr auf Hadith unterwegs. Und da gibt es einen sehr interessanten Hadith, der besagt, das jetzt gut zuhören, dass der Mehdi das Gebet leiten wird für die Gemeinde und Isa hinter Mehdi in der Reihe der Gläubigen beten wird. Ehe dann Isa Mehdi beim Gebet als Vorsprecher ablöst und der Mehdi dann verschwindet und Isa das Gebet übernimmt. Was heißt das? Das bedeutet also, Isa wird zuerst, also Jesus wird zuerst, der zweite Verheißene, der größere der beiden, wird zuerst so tun, als ob er einer in der Gemeinde wäre. Und Mehdi, der ja kleiner als Isa ist, wird anleiten. Aber dann wird Isa übernehmen und der Mehdi wird verschwunden sein. Genau das mit der Sendung von Bab und Bahá'u'lláh. Und das ist ein Hadith aus dem Islam. So, also das heißt, in diesem Zusammenhang müssen wir also hervorheben, dass der Bab wiederholt sagte, dass niemand in der Sendung des Bayan geistige Amtsgewalt verliehen sein wird, außer eben ihm selbst und hernach ihm den Gott offenbaren wird. Niemandes Schriften werden nach der Amtszeit des Bab, sagt er selbst, bis zum Erscheinen von ihm den Gott offenbaren wird, autoritäre Geltung innehaben. Und Misa Yahya beanspruchte das tatsächlich für sich an verschiedentlich. Ja? Aber der Bab sagte, keinerlei Schrift ist bindend nach der Darlegung seiner Schriften, bis er den Gott offenbaren wird, kommt. Und Alle Anhänger des Bab, unabhängig ihres Ranges oder Titels, sogar die Buchstaben des Lebendigen, trotz ihrer erhabenen Stufe, sind als Diener von ihm, den Gott offenbaren wird, zu sehen. So, dieser Absatz des heiligsten Buches verweist einmal mehr also auch auf die unendlich erhabene Stufe und die Größe der Offenbarung von Baha'u'llah, seiner Heiligkeit, dadurch, dass er nämlich hier offenbart, jetzt nichts zu all dem, was ich jetzt schon gesagt habe, jetzt kommen wir nochmal zu anderen Aspekten dieses Absatzes, dadurch eben, dass er offenbart, jeder Name, Prophet, Wella, ja, aber jeder Name, nicht nur diese beiden, jeder Name ward auf sein Wort erschaffen, verweist er auch auf sich als den Schöpfer des Königreiches der Namen und Eigenschaften. Das ist intensiv hier in diesem Absatz des Kitab Aqdas. Jetzt haben wir die Sache mit Prophet und Statthalter geklärt. Schau, das ist jetzt wichtig. Baha'u'llah sagt, jeder Name ward auf sein Wort erschaffen. Das heißt, er ist, ich sage das ja nicht, er sagt es, er sagt, er ist der Schöpfer des Königreiches der Namen und Eigenschaften. Da jeder Name und Titel durch ihn erschaffen ist, stellt auch nur die Anerkennung von Baha'u'llah den wahren Sinn des Gottgedenkens dar. Das heißt, man kann nicht an Gott denken, weil Gott kennst du nur durch die Summe der Eigenschaften, wenn es nicht durch Baha'u'llah geht. Übrigens, deswegen nannte sich der Bab schon vorher Zekrullah-i-Azam, das mächtigste Gedenken Gottes. Das Gedenken, seine Heiligkeit, das Gedenken. Das ist ein Titel, der häufig in den Originalschriften und auch Sekundärliteratur im Original dem Bab zugeschrieben wird. Hazrat Zekrullah, seine Heiligkeit, das Gedenken Gottes. Gedenken, das Sek, weil es keinen Weg zu Gott gibt, als eben in deiner Vorstellung, dem Bab oder Baha'u'llah, also die Manifestation, den Urwillen, zu Qibla deines Verständnisses zu machen. Deswegen beim Pflichtgebet wendest du die Schab auch Baha'u'llah zu und nicht irgendeinem anderen Gebäude oder dergleichen, weil er ist der einzige Weg zum Gedenken Gottes, weil er der Schöpfer des Königreiches der Namen und Eigenschaften ist und alle Eigenschaften und Namen von ihm abgeleitet sind. Und deswegen, wenn du also Gott durch seine Eigenschaften kennst und preisen willst und nur so eine Vorstellung von Gott haben kannst, dann geht es eben nur durch den Urwillen. Und deswegen, weil der Urwille in Baha'u'llah das erste Mal sich auch als solcher der Menschheit preisgegeben hat, wenden wir uns im Gebet dem Schrein Baha'u'llahs zu und keinem anderen Ort, nicht seinem Haus in Teheran oder das Haus in Bagdad oder so oder im Garten Rezwan, sondern seiner Stätte, weil er eben der Urwille ist, ja? Und dieses Urwille-Konzept, das betrifft alle Offenbarer der Vergangenheit. Ich habe aber damals gesagt, die anderen Offenbarer haben das von sich irgendwie so wegdelegiert in der Art und Weise, wie sie sich der Menschheit bekannt gemacht hatten, weil eben die Menschheit noch nicht die geistige Reife hatte und sie dementsprechend sich auf der Stufe der Dienstbarkeit offenbart haben und die Stufe der Göttlichkeit auf den verheißenen Delegierten, obwohl sie in der transzendenten Welt alle Anteil haben an derselben Stufe der Göttlichkeit. So. Herrliches Prinzip in der Theologie. Herrliches Konzept, wirklich. So spannend. Aber auf jeden Fall ist nochmal wichtig, nochmal zu verstehen, weil wir das auch mal schon mal besprochen hatten, aber ich jetzt sage es an dieser Stelle nochmal. Was ist der Unterschied zwischen Abdu'l-Bahá und Baha'u'llah? Der Unterschied. Einerseits simple Frage, andererseits sehr komplexe Frage, weil Abdu'l-Bahá ist ja irgendwie Baha'u'llah. Baha'u'llah selber sagte den Gläubigen ja, wenn ihr in seine Gegenwart tretet, es ist, als ob ihr bei mir gewesen seid. Und schreibt ja auch alle Eigenschaften von sich, mehr oder weniger auch Abdu'l-Bahá zu, im Sure des Zweiges oder an einem Tablett über Beirut, das kennt ihr ja auch, wo Abdu'l-Bahá ausgereist war aus Akka nach Beirut auf Einladung des Gouverneurs dort und dann hatte Baha'u'llah ein Tablett über ihn offenbart und die Art und Weise, wie er darüber schreibt und das Prinzip der Heiligkeit, was er Abdu'l-Bahá zuschreibt, ja, all diese Dinge. Aber ich meine, im Endeffekt, was ist der Unterschied? Und der Unterschied ist de facto folgender. Abdu'l-Bahá ist der Punkt, um den alle Namen und Eigenschaften kreisen. Das heißt, wir kennen, nochmal, wir müssen die Dimension dahinter verstehen, ohne dass jetzt Schaub völlig bewusstlos wird und auf einmal sein Laptop aber ausgeht. Nochmal die Dimension. Abdu'l-Bahá ist der Punkt, um den alle Namen und Eigenschaften kreisen. Das ist ein Titel, den Baha'u'llah ihm zuschreibt. Das bedeutet, alle Eigenschaften, die wir de facto der Vollkommenheit und für die Vollkommenheit equals Gott zuschreiben, sind Eigenschaften, die um Abdu'l-Bahás Wirklichkeit kreisen. Er ist also der Mittelpunkt von Perfektion. Und Perfektion ist für uns das, was wir mit Göttlichkeit als Mensch, mit unserem menschlichen Verständnis, in der menschlichen Dimension gleichsetzen. Baha'u'llah hingegen ist nicht der Mittelpunkt, um den alle Namen und Eigenschaften kreisen. Er ist der Urheber des Reiches der Namen und Eigenschaften. Das ist natürlich eine ontologische Dimension drüber. Verstehen wir den Unterschied? Also Abdu'l-Bahá ist der Mittelpunkt aller Namen und Eigenschaften. Im Königreich der Namen und Eigenschaften. In diesem platonischen Reich der Archetypen. Aber Baha'u'llah ist die Ursache für das Reich der Namen und Eigenschaften. Kein Name und keine Eigenschaft kann ihm also dementsprechend auch gleichkommen. es weit über die Eigenschaften haben. Und dann Leute wundern sich, warum sagt Schachner manchmal hier und da mal im Kontext, Baha'u'llah ist Gott, Baha'u'llah ist die größte Manifestation. Ja, zu Recht! Schade, dass wir es nicht öfters sagen. Also ich meine, das ist die Begründung dahinter. Also er ist die Ursache für das Reich der Namen und Eigenschaften. Und das müssen wir halt eben tatsächlich nachvollziehen. So, ein weiteres in diesem Absatz enthaltenes Konzept bezieht sich eben auf die strahlende Wirkkraft seines Beweises, wie in den beiden folgenden Versen angedeutet, in denen es heißt, jetzt nochmal lesen, den Absatz, durch diese Sache ist die Sonne des Zeugnisses aufgegangen und das Licht des Beweises hat seine Strahlen auf alle ergossen, die auf Erden wohnen. Dies ist die Sache, die euren Aberglauben und alle eure Götzenbilder erbeben ließ. Die Logik in der Offenbarungslehre Baha'u'llahs ist für sich betrachtet selbstredend und in sich das deutlichste Zeugnis für die Legitimität seines Anspruches. Ja? Diese Logik entfaltet sich nicht zuletzt schon im Anspruch Baha'u'llahs, aber auch darin, dass Baha'u'llah die Menschen bezüglich seiner Wahrheit dazu auffordert, nachzusinnen, auf welcher Grundlage sie so zuvor an ihre jeweilige Manifestation geglaubt haben. Das heißt also, Baha'u'llah macht seinen Anspruch davon abhängig, dass ein Mensch versteht, warum er überhaupt an Mohammed oder Jesus geglaubt hat. Ja, das ist die Logik, die sich darin widerspiegelt, in der Aufforderung. Weil er sagt, wenn du nicht weißt, warum du an deinen eigenen Offenbarer glaubst, wie willst du überhaupt für Logik sensibel sein? Wie willst du überhaupt empfänglich für Logik sein? Von was für einem Rahmenwerk reden wir, den wir als Logik bezeichnen, wenn du dich nicht darin bewegst? Wenn du jetzt von mir willst, dass ich jetzt als Baha'i jetzt Argumente bringe, dass Baha'u'llah die Sonne oder den Mond gespalten hat oder dergleichen, weil du glaubst, dass Mohammed das getan hat, dann bewegen wir uns in einem Rahmen, der außerhalb der Offenbarungslogik steht. Und dementsprechend bist du nicht sensibel für die Wahrheit. So, also Baha'u'llah fordert also den Menschen auf zu verstehen, warum er überhaupt von seinem eigenen Offenbarer überzeugt ist, von seiner Offenbarung überzeugt ist und dann eben das dementsprechend selben Maßstab an Baha'u'llah auch anzuwenden. Sollten sich die Menschen aufrichtig bewusst werden, wie und woran eben sie die Echtheit in dem Anspruch eines früheren Propheten erkannt haben, sagt Baha'u'llah, werden sie auch nicht gehindert werden, die Wahrheit von ihm anzuerkennen. Sollten sie doch nicht wissen und verstehen, wieso sie das, woran sie festhalten, als wahr empfinden, so werden sie außerstande sein, die neue Offenbarung eben als wahr anerkennen zu können. Sollte folglich jemand im Hinblick also auf die Fülle an logisch zwingenden und mächtigen Zeichen, die für die Wahrheit des Anspruches Baha'u'llahs zeugen, nicht seine Sache annehmen, so bleibt ihm auch kein Weg mehr, das ist ja das Interessante, um die Wahrheit seiner eigenen Religion zu rechtfertigen. Das, sagt Baha'u'llah, und nimmt dementsprechend einem Moslem auch jeden Weg, seine eigene Glaubensidentität damit noch aufrechterhalten zu können. Entweder du weißt, warum du Moslem bist, und jetzt musst du verpflichtet gegenüber der Wahrheit denselben Maßstab an Baha'u'llah anwenden und dann wirst du Baha'i und bleibst dementsprechend ein wahrer Moslem, weil du das nichts an. Aber wenn du das nicht tust, wenn du nicht verstehst, warum du an Mohammed geglaubt hast, das aber trotzdem festhalten willst, aber diesen Maßstab an Baha'u'llah nicht anwenden kannst, nachdem eigentlich Mohammed für dich als wahr gelten müsste, dann bist du auch kein Moslem. Dann iss halt kein Fleisch. Dann mach halt deine 5-mal Gebete am Tag. Dann geh halt nach Mekka. Dann war das halt Tourismus für dich. Nicht Schwein essen war einfach eine Diät für dich. Dann ist das nichts, hat es nichts mehr mit Frömmigkeit zu tun. Dass diese Identität spricht Baha'u'llah dann einem Menschen ab, der nicht weiß, warum er an Mohammed glaubt, aber sagt, ich glaube an Mohammed. Und
Kann
da
man
geht
auch
es dann.
eigentlich den Christen sagen, ne? Das kann man
Genauso,
auch
ja. Also jetzt
sagen.
hier in diesem Fall, weil wir über Siegel der Propheten
Ja,
geredet
ja,
haben heute, aber
ja.
es geht genauso mein Juden, genauso mein Christen. Und Baha'u'llah nennt das ja auch, in Kitabira nennt er ja auch zuerst die Juden und zuerst die Christen und dann nennt er ja das Beispiel der Muslime und der schiitischen Community und so. Und an anderen Stellen auch, denn im Babi spricht er das dann zu, später in seinen Werken, jetzt nicht im Kitabira, aber dann später, als sein Anspruch sich begründet hat, weist er das selber auch auf das Volk des Bayan ja zu. Und dementsprechend, also wenn jemand das nicht weiß, warum einer noch von Bara glaubt und trotzdem so tut, als ob er glaubt, dann ist es halt nur Tradition und dann ist es halt im Endeffekt dasselbe, was die Menschen vor dem Islam gemacht haben. Götzendienst. Die haben halt Steine angebetet wegen ihren Eltern und du bist einfach Moslem und hältst schon Traditionen wegen deinen Eltern. Ja, das heißt, im Endeffekt, wenn das nicht begründbar ist, dann ist es nichts. Und dabei fällt auch auf, dass die Verwendung des Ausdrucks hier von Götzenbildern ein offensichtlicher Verweis von Baha'u'llah ist, hier in diesem Absatz, zur Geschichte des Propheten Mohammed, sowie eine Erinnerung an das Wirken Abrahams, die beide ja die von den Menschen errichteten Götzen aus Stein, Holz und Lehm in der Narrative zerstört haben, um das Bewusstsein des Volkes eben auf die transzendente Wirklichkeit Gottes zu richten. Ihr kennt die Geschichte von Abraham, aber auch von Mohammed. Die sollen beide eben in einem Akt etwas Gleichsames getan haben, und zwar nämlich die Götzenbilder, diese Götzenstatuen zerstört haben von ihrem Volk. Und zertrümmerten die Propheten früherer Zeiten die äußeren Götzenbilder, benutzt hier Baha'u'llah das Wort Götzendienst und dergleichen Götzenbilder, weil er heute erschienen ist, um die Menschen von der Anbetung von inwendigen Götzen zu befreien. Seien es Hirngespinste, Aberglaube, Trugbilder, überkommene Traditionen, falsche theologische Maßstäbe oder dergleichen. Das sind auch Götzenbilder, die Menschen haben, die sie in das Paket und Label Religion für sich verpacken. Und Baha'u'llah sagt eben diese Dinge, die er sei erschienen, um sie zu zerstören. Und das Interessante ist, natürlich muss immer alles, was wir sagen, im Endeffekt natürlich mit Liebe auch zum Ausdruck kommen, wenn wir mit niemandem reden. Auch wenn Baha'u'llah sagt, die Worte müssen sanft wie Milch sein, aber schneiden wie das Schwert, hat Baha'u'llah auch tatsächlich auch diesen Vers noch scharf, der sehr spannend ist. Er sagt, er ist nicht gekommen, um das zu sagen, was die Menschen hören wollen, sondern um das zu sagen, was gesagt werden muss. Und da kann es keinen Kompromiss geben. Wir können nicht einfach interreligiöse Dialog machen, nur um uns einfach vor den Leuten beliebt machen zu wollen oder dergleichen, Sympathie zu gewinnen. Die Dinge müssen gesagt werden, die zu sagen sind. Natürlich alles im ethischen Rahmen und mit den Grundbedingungen der Weisheit oder dergleichen, ja? Aber ja, wir müssen uns der Größe und der Eigenheit der Baha'i-Offenbarung bewusst sein. Und waren es in der Vergangenheit also Äußerlichkeiten, die ganze Völker von der Wahrheit der Einheit Gottes abzuhalten vermochten, so sind es eben in der Moderne überwiegend innere Bewusstseinsstrukturen, die den Menschen zum Schleier vor der Erkenntnis werden. Und im Tablet danach, man kennt ihr diese sehr berühmte Stelle, das heißt, denn die Menschen wandern auf den Wegen des Wahns, der einen sich spart, Gott mit eigenen Augen zu schauen oder seine Weise mit eigenen Ohren zu hören. So haben wir sie befunden, wie auch du es bezeugst. Also ist ihr Aberglaube zum Schleier geworden zwischen ihnen und ihren Herzen und hält sie ab vom Pfade Gottes, des Erhabenen, des Großen. Ja, das ist da, mit diesem Vers von Baha'u'llah ist das gemeint, was wir versucht haben, hier ein bisschen mehr oder weniger zu umschreiben. Ergänzend dazu offenbart Baha'u'llah an einer anderen Stelle, diese Trugbilder sind das Hindernis, das den Menschen in seinem Bemühen hemmt, auf dem Pfade der Vervollkommnung voranzuschreiten. Wir hegen die Hoffnung, dass die Hand göttlicher Macht der Menschheit ihre Hilfe gewähre und sie aus ihrem Zustand schmerzlicher Erniedrigung befreie. Also für uns ist es nicht nur so, wir machen ja nicht diesen Austausch mit Menschen, weil wir Recht haben wollen, Shahab. Im Endeffekt sagt Baha'u'llah, diese Trugbilder, diese Götzenbilder sind der Grund, dass Menschen auf dem Pfade ihrer Vervollkommnung beeinträchtigt werden. Also es hat was mit der Sinnfrage in der Existenz der Menschen zu tun, die uns am Herzen liegen muss, wenn es darum geht, die Botschaft Baha'u'llahs zu teilen, ja? In einem Tablett bezeugt auch seine Heiligkeit Baha'u'llah so folglich auch, dass er erschienen sei, damit die ganze Welt aus ihrer Hörigkeit vor den Götzen ihrer leeren Einbildungen erlöst werde, Götzen, die ihren erbärmlichen Anbetern so viel Schaden zugefügt haben und für ihr Elend verantwortlich sind. Soweit dazu in diesem Absatz. Jetzt haben wir eigentlich ein paar Minuten noch für den nächsten, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, wenn es Gedanken gibt, bitte erstmal teilen, fragen. Ansonsten können wir nahtlos weitermachen.
Glaube nicht, aber ich möchte sagen, es ist auch maßlos traurig, dass es so ist. Zum Beispiel in meiner Familie, ich habe 5 Geschwister, ist niemand Bahai geworden außer mir. Und es tut mir weh. Und es ist oft so, ne? Schade.
Ja, im Endeffekt ist, also weil wir das gut nachvollziehen können, empathisch, was du meinst, und dass uns allen natürlich nahe geht, dass Verwandte, Freunde, Freunde, die Verwandte sind oder Menschen, die wir gar nicht kennen, aber die uns ja trotzdem am Herzen liegen, also das ganze Prinzip Mensch, ja, der sozial andere. Deswegen ist es ja auch unsere Berufung, die Botschaft Baha'u'llahs halt eben nach bestem Gewissen und auch nach besten Möglichkeiten auch in die Gesellschaft zu tragen. Nichtsdestotrotz im Rahmen, weil du jetzt speziell jetzt Familie genannt hast, im Rahmen deiner Familie kannst du natürlich gewiss sein, so wie Abdu'l-Bahá das ja darlegt, so wie der Bab das auch angedeutet hatte, dass eben aufgrund der Fürsprache deines Geistes für all jene, die dir nahestehen, auch ihnen ein Segen zuteil wird, die eben das Vorrecht hatten, mit dir verwandt sein zu dürfen, der du mit der großen Gnade und mit der Ehrenkrone besetzt wurdest, eben an diesem Tag an Baha'u'llah glauben zu dürfen. Also sei dir dessen bewusst, dass deine Zuwendung zu Baha'u'llah für jene, die dir am nächsten stehen, auch eine große Segnung bringen wird. Elke, bitte.
Erika, dann habe ich ja eine Hoffnung für meine Geschwister. Mir geht es ja ähnlich. Liege ich richtig in der Annahme, dass die Verbreitung des Bahai-Glaubens sehr viel anspruchsvoller ist als die Verbreitung der früheren Religionen. Also mir
Ja,
kommt es so.
also im tieferen Sinn, natürlich war das Prinzip, den Glauben zu verbreiten, also seinen Glauben auch zu lehren, irgendwie ja schon immer Pflicht in jeder Offenbarung. In jeder Offenbarung hatte er irgendwie diesen Anspruch, für die Welt zu sein, soweit wie die Welt gereicht hat. Es war mal so, dass das natürlich nur eine Stammesgeschichte war, nur eine Volksgeschichte war, weil das war einfach die abgesteckten Grenzen der Lebenswelt eines Menschen. Lebenswelt ist ein gutes Wort, ja. Jede Religion ist für die Lebenswelt, Welt im Sinne von Lebenswelt. Aber natürlich ist der Anspruch Baha'u'llahs universeller und größer in dem Rahmen dessen, dass es eben eine global kollektive Bedeutung hat. Das hatte keine Offenbarung der Vergangenheit so inne, deswegen ist im wahrsten Sinne des Wortes die Bahá'í-Religion die erste Weltreligion. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil jetzt wird Weltreligion in den religiösen Büchern immer gemessen an der Verbreitung des Glaubens. Und wenn wir das so verstehen, dann ist es okay, dann verstehen wir, was sind alles Weltreligionen. Aber im Grunde, nach dem Anspruch, gibt es nur eine Weltreligion, und das ist die Offenbarung Baha'u'llahs, der ja alle Könige seiner Zeit, alle Repräsentanten, Regenten von allen Völkern der Welt angesprochen hatte. Und so weit und universell war halt eben kein Anspruch von einem Offenbarer, weil es einfach zeithistorisch auch nicht dienlich gewesen wäre, nicht möglich war und so weiter, und das natürlich alles aufeinander aufbaut. Und das eben jetzt nun im Zuge dieser Kulturevolution der nächste Schritt für die Menschheit ist. Aber dementsprechend geht natürlich damit einher, dass jetzt die Aufgabe, das Mandat zum Verbreiten des Glaubens LKR natürlich größer ist. Und wenn du auch in die Ethik der früheren Religionen schaust, bei den Juden ist ja eh eine Sache, das bleibt bei sich. Bei den Zoroastern, das bleibt bei sich eher. Die Christen haben natürlich diesen Missionsauftrag schon gehabt, richtigerweise, und das ist auch schon näher an der Offenbarung Baha'u'llahs 2000 Jahre, vor 2000 Jahren. Und dann der Islam natürlich hat auch diesen Anspruch für sich, aber de facto, das Prinzip Dienst im Sinne von Lehrarbeit, dass das so ein heiliges Momentum hat, so eine große Ethik damit einhergeht, so viele Beschreibungen von der Stufe des Dienstes, von der Stufe der Lehrarbeit, von dem, wie die Lehrarbeit sein muss, was du tun sollst, wie deine Schritte zu lenken sind, all das und natürlich diese ganzen Pläne, die der Schori Effendi entworfen hat, universale Ausländer. Natürlich, Elke, wir würden lügen. Wir würden jetzt am 12.10. um 20:40 Uhr lügen, wenn wir sagen würden auf Zoom, nein, die hatten alle gleich große Stellenwert der Sache beigemessen von der Lehrarbeit. Natürlich ist ein Bahá'í-Glauben das wichtiger. Und das geht damit einher, weil die Bahá'í ein größeres Verständnis davon haben, dass, ich sage, die theologischste Begründung dafür, Elke, ist, weil eigentlich Christentum und Islam davon ausgehen, dass eh die Welt also gegen die Zeit spielt und eh Armageddon passiert, eine Apokalypse passiert, das Ende der Welt kommen wird. Jetzt vielleicht ein Mainstream-Christ, der jetzt mal einfach nur Weihnachten feiert, ist sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber der macht ja auch eh keine Lehrarbeit für seinen Glauben und hat es eh privatisiert. Zu Hause macht nur Ostern und Weihnachten mit der Familie. Aber im Endeffekt, der jetzt wirklich kundig ist, der weiß, das Christentum geht davon aus, dass es zu einem Ende der Zeit kommt. Die Idee, die Welt sustainable zu halten, also sie zu erhalten, auch nachwirkend die Welt zu erhalten, das alles ist nicht Teil der Vorstellung des Islam und des Christentums. Das finden wir nur im Bahá'í-Glauben. Keine Religion ist so, also hat so viel auch Interesse an Umwelt, Umweltschutz, die Bedingungen der Welt, das Konzept Welt, die Erhaltung der Welt, weil die Vorstellung ja eh ist, dass die Welt untergehen wird in den früheren Theologien. Und deswegen ist das natürlich im Bahá'í-Glauben ja auch so, dass die Verbreitung des Glaubens eine ganz andere Bedeutung hat. Es geht ja für uns darum, eine Welt zu erschaffen, die besser ist als die Welt, die wir kannten, und dieses Königreich Gottes auf Erden auch in einem sehr praktischen Maße hier auch zu realisieren oder dergleichen. Also die ganze Vorstellung ist eine andere. Auch damit einhergehend ist auch die Vorstellung, die ganze Geschichte von dem im Christentum mit der, ist ja auch so mit der ganzen Geschichte von basically die Einteilung von Auserwählten, Nicht-Auserwählten, die es auch im Islam gibt oder dergleichen, die gibt es ja so im Bahá'í-Glauben ja auch nicht. Dass es Menschen gibt, die einfach nicht dazu ausersehen sind, die Sache anzunehmen oder dergleichen. Und deswegen gibt es auch keine Unterteilung so ganz deutlich in Schwarz und Weiß zwischen Gläubige und Ungläubige, sondern alles, was im Bahá'í-Glauben offenbart wird, hat einen sehr kollektiven Charakter, hat einen sehr universalen, emanzipativen, aber auch beteiligenden Charakter. Das sehen wir im Institutsprozess, an der ganzen Herangehensweise, wie Bahá'í-Aktivitäten noch praktisch funktionieren und welche Rolle auch allen anderen Menschen beikommt als Mitarbeitern an diesem Plan und so weiter. Also in der Theologie Baha'u'llahs, in der Umsetzung, der praktischen Umsetzung des Glaubens, in dem Charakter von dem, wie wir auch ermutigt werden, generell über die Belange der Welt nachzusinnen, die Belange der Welt zu fördern, der soziale Diskurs, das Konzept von Institutionen, das hat alles eine viel weltumgreifenderen, oder lassen wir das Wort Welt weg, viel kollektiv einschließenderen Charakter, als es in den früheren Sendungen jemals und in deren Theologien und in deren Communities möglich gewesen ist. Natürlich ist das dementsprechend im Bahá'í-Glauben wichtiger, hat einen größeren Stellenwert, der Dienst, die Lehrarbeit, dass das das Heiligste ist, dass der Grundpfeiler von unserer menschlichen Existenz ist. Und es ist nicht nur, weil wir die Anzahl der Bahá'í erhöhen wollen, sondern es hat auch wirklich einen ontologischen Grund. Und nochmal, Elke, was ist der Grund dafür? Ich glaube übrigens, dass wir nicht mal, dass wir es noch schaffen, einen weiteren Absatz zu vertiefen. Wir belassen es jetzt vielleicht bei dieser Erklärung noch und dann haben wir, glaube ich, heute sehr viel gehört. Aber die früheren Offenbarer haben de facto, Elke, eigentlich das Kommen des Verheißenen gelehrt. Sie haben Argumente, Prophezeiungen, Hinweise und auch das Beispiel dafür gegeben, wie entsprechend groß der Offenbarer ist, der nach ihnen kommt. Und wie die Liebe dementsprechend gegenüber dem Verheißenen und der Größe sein muss. Sie waren also sozusagen, waren Jesus oder Mohammed Lehrer der Sache Baha'u'llahs vor dem Kommen Baha'u'llahs. Diese Aufgabe der Propheten der Vergangenheit, die delegiert Baha'u'llah an diesem Tag den Gläubigen zu. Dementsprechend hast du schon häufiger in unseren Vertiefungen gehört, dass die Stufe, zu der die Baha'i aufsteigen können, die Stufe der Wiederkunft der Propheten der Vergangenheit ist. Und dass Mollah Hussein beispielsweise die Wiederkunft des Propheten Mohammed gewesen ist. Warum? Weil die Funktionalität der Propheten war, Baha'u'llahs Sache zu lehren, zu etablieren, zu beweisen. Und das, was sie gemacht haben, das Wort Gottes empfangen und das Wort Gottes in die Gesellschaft tragen und das Kommen des Verheißenen preisen, das müssen jetzt die Baha'i tun, das Wort Gottes von Baha'u'llah empfangen, das Wort in die Welt tragen und dementsprechend die Beweise für die Sache Baha'u'llahs bringen, das Vorbild dafür darstellen und den Weg zur Anerkennung Baha'u'llahs ebnen. Das hat also was mit der technischen Geschichte dieses Tages zu tun, Elke. Das ist der Tag, an dem Gott erschienen ist und die Menschen zu der Stufe aufsteigen können, die vorher dem Propheten innegehörig war. Und dementsprechend, weil die Aufgabe der Propheten eine bestimmte war, damit sie auch Propheten sind, und diese Aufgabe nun an uns delegiert wurde und mit dieser Aufgabe auch unter diesen Aufgaben auch diese Frage von dir fällt, die du gestellt hast, kann man und muss man definitiv bejahen, dass das hier einen größeren sakralen Stellenwert hat als in den früheren Religionen. Allein schon der Charakter, wie die Lehrarbeit Form annimmt, auch unterscheidet sich gravierend von der Missionsarbeit oder auch von der Dawah, die wir im Islam kennen, ja.
Ja, dass das einen höheren sakralen, Entschuldigung, einen höheren sakralen Stellenwert hat, das ist mir klar, das war auch gar nicht so meine Frage, sondern es braucht sehr viel mehr Menschen, die sehr viel mehr wissen als in den früheren Religionen, um
Ja.
das zu verbreiten. Also es ist für den Einzelnen, es ist eine größere intellektuelle Aufgabe, das meinte ich.
Das, ja, das mit Sicherheit auch, wobei wir hier an dieser Stelle auch sagen müssen, dass das nicht unbedingt nur steht und fällt mit Buchwissen oder so, also mit intellektuell. Das meintest du wahrscheinlich auch gar nicht, aber ich meine nur, dass es nicht das nur ist, weil wir sehen ja auch diese ganzen Videos mit Widening Embrace oder für den 200. Jahrestag der Geburt Baha'u'llahs oder dergleichen, also dieses Licht für die Welt und so, oder auch den Film über das zu Ehren der Geburt des Bab. Da sehen wir so ganz einfache Menschen teilweise auch. Manches gar nicht abwerten mit einfach. Ich meine das sogar positiv. Ich meine so Leute in Vanuatu, die vielleicht gar nicht auch diese theologischen Dinge aus dem Islam oder so kennen, weil das einfach auch fern von ihrer Kultur war oder dergleichen. Für die ist halt der Zugang ein anderer gewesen. Aber nichtsdestotrotz, was spannend ist, was ich damit sagen will, Baha'u'llah sah ja auch diese Menschen als würdig an, um Träger seiner Sache zu sein und eben auch Verbreiter seiner Sache zu sein. Und das Universale Haus der Gerechtigkeit sah sie so als würdig an, dass sie auch Repräsentanten für die Verbreitung der Sache Baha'u'llahs in diesem Dokumentationsfilm werden. Das heißt also, es muss nicht unbedingt so sein, dass jetzt Shahab und Shahnam bestimmte Details nur aus der Theologie der Vergangenheit kennen, um dann in der Lage zu sein, jetzt über die Sache zu sprechen. Jeder Mensch, der Baha'u'llah anerkennt, wird dazu ermutigt, und es ist Teil seiner Gewissenspflicht, es ist Teil seines Bündnisses mit Baha'u'llah, dass er die Ursache dafür werden will, dass andere an der Vollkommenheit, die er gefunden hat, Anteil nehmen, weil wir auch gehört haben, wir sind von Vollkommenheit erschaffen als Unvollkommenheit, Elke, um nach Vollkommenheit zu streben. Und dann haben wir gehört, dass der Weg zur Vollkommenheit nur dadurch geht, dass wir die Ursache für die Vollkommenheit anderer werden. Und das hat natürlich viele Lebensbereiche, wo sich das ausdrückt, auch in praktischen Diensten, auch in einem offenen Ohr haben, gute Mama sein, guter Sohn sein, guter Nachbar sein, all diese Dinge, ein guter Freund sein. Aber das höchste Maß, um jemanden zur Vollkommenheit befähigen zu können, ist letzten Endes die Bewusstseinsbefähigung. Und das geht eben tatsächlich nur durch die Offenbarung. Und dementsprechend ist das von Anfang an, wenn jemand sich zu Baha'u'llah bekennt, Teil eines ethischen Abkommens mit Baha'u'llah, Teil seines Vertrages mit Baha'u'llah, dass er die Führung von ihm gewinnen durfte, dieser Gnade teilhaftig werden durfte und damit berufen ist, andere an diesem Gnadengeschenk auch Anteil zu schenken. Und dementsprechend muss man das tun, unabhängig von seinem intellektuellen Grad an Verständnis. Having said all of that, Elke, hast du natürlich trotzdem recht, was Shuri Effendi in vielen Briefen, die wir lesen, in den Glauben vertiefen ist, so eine Compilation über die Wichtigkeit von Vertiefung und auch dergleichen und so weiter. Und da sagt Shori Effendi zum Beispiel ganz deutlich in einigen Briefen, dass ein zu geringes Wissen um die Bahai-Sache für die Lehrarbeit schädlich sein kann sogar. Er sagt sogar, du kannst als Bahai etwas sagen und gut gemeint haben, aber du führst alle in die Irre damit sogar jetzt im spitzen Sinn. Weil es einfach nicht richtig war, weil es nicht der Occasion angemessen war, weil es nicht der Weisheit entsprechend war, weil es vielleicht out of context war von dem, was du überhaupt gewusst hast und hier teilst. Natürlich gehört da viel dazu. Viel Ethisches, viel Weisheit und dergleichen. Weil Weisheit sind nicht einfach nur Intelligenz. Also nicht nur, ich weiß, Buchstabenwissen. Aber im Sinne von, natürlich sagt Shoghi Effendi, je mehr wir über die Bahai-Sache wissen, desto mehr sind wir auch in der Lage, das mit Eliten in der Gesellschaft zu teilen, die auch nach Antworten auf Fragen dürsten und schon längst die Hoffnung aufgegeben haben, dass Religion überhaupt eine Antwort auf sowas, auf all diese brennenden, dringenden Fragen sein kann. Ja, natürlich müssen wir mehr wissen. Je mehr wir wissen, immer noch wissen wir zu wenig, Elke. Das heißt, je mehr wir wissen, desto besser. Und wir werden immer noch nicht genug Wissen über die Bahai-Sache haben, die einfach so ein herrliches Wunderland an Erkenntnissen ist. Du hast natürlich recht. Nichtsdestotrotz sollte uns das nicht so gemütlich machen, dass wir sagen, ja, ich werde jetzt erstmal mich sehr viel anlesen und dann, wenn ich ready bin, dann gehe ich dann Lehrarbeit machen. Das muss miteinander parallel passieren. Und das Universalhaus der Gerechtigkeit hatte dazu mal in der Reswan-Botschaft 2011, glaube ich, war das, oder 12 mal geschrieben. Es war sehr spannend. Nee, es war definitiv 2012, 13 war das sowas, ja. Da hieß es, dass in der Arena des Dienstes das Wissen geprüft wird. Neue Fragen ergeben sich aus der Praxis und dass man viel mehr lernen wird selber, als man vorher über die Bahai-Sache wusste, wenn man konfrontiert wird mit Menschen, die noch gar nichts von der Bahai-Sache wissen. Das heißt also, er sagt ganz klar, dass das Studium der Schriften und die Handlung des Dienstes miteinander einhergehen müssen. Und jetzt zitieren wir noch Baha'u'llah, verborgene Wort, ich glaube Arabisch 41, wenn ich mich nicht täusche. Verherrliche meine Sache, damit ich die Geheimnisse meiner Größe offenbare und auf die strahle mit ewigem Lichte. Nächste verborgene Wort sagt, o Sohn des Menschen, erhebe dich für den Triumph meiner Sache, damit du noch auf Erden den Sieg erlangest. Das heißt also, im Endeffekt geht das miteinander einher. Das Wachstum von uns, Verständnis und dergleichen wird uns zuteil, wenn wir bemüht sind, anderen an diesem Verständnis Anteil zu geben. Und um das machen zu können, müssten wir im Idealfall immer danach streben, noch mehr an Wissen zu erfahren. Ja. Ich glaube, wir haben heute schon sehr viel sonst gehört. Den nächsten Absatz machen wir dann am besser dann das nächste Mal. Wenn es noch Gedanken gibt von Freunden, gerne bitte teilen in diesen letzten Schlussminuten. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Wobei ich wegen nächste Woche und auch in 2 Wochen, wenn es okay ist, den Freunden nochmal spontan Bescheid geben würde. Bitte nicht denken, dass wir dann unzuverlässig sind oder so, aber das jetzt, also ich gucke, der nächste ist der 19., dann 20., der zweite, der glaube ich, findet wahrscheinlich nicht statt und 26. und 19. sage ich dann jeweils kurz vorher, aber danach, nach dem 2. November dann wieder regulär, wenn das in Ordnung ist.
Das ist völlig in Ordnung. Wir sind so dankbar, dass du das machst.
Das ist lieb von euch.
Ich gehe jetzt auf Beenden.
Ja, vielen Dank und ansonsten wünsche
Ich
ich euch noch
bin
einen
am
schönen Abend.
19. nicht da.
Wie bitte?
Ich bin am 19. leider nicht da.
Ah ja, das ist sehr traurig und eigentlich immer auch ein Argument, dass wir uns nicht treffen. Aber ja, wir schauen mal nochmal.
Aber aufnehmen, damit ich auch was mitkriege.
Ja, ich sage wegen dem nächste Woche dann vielleicht noch ein, zwei Tage vorher Bescheid. 26. dasselbe. Zweite, wie gesagt, könnt ihr euch da schon mal freinehmen, wenn ihr wollt. Und dann ab 9. wieder regulär. Aber wir sehen uns dann hoffentlich dann nächste Woche auch wieder.